Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kabel noch heiß?
Hm, bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Rot, 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 rot sind die Rosen.
Oh Gott,
zwei, drei Rosen
Annika.
Geschenkt aus
oh,
meinem Herzen.
Aua, mein Kopf.
Ich bring sie gerne heim zu dir.
Ja, mach ich ja, hab ich doch gemacht. Annika?
Ja.
So früh am Morgen, guten Morgen.
Moin.
Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Welche Medikamente hast du genommen, dass du so drauf bist?
Die sind super.
Ja, ich will die auch. Sofort.
Guten Morgen,
guten
ihr
Morgen.
Lieben.
Ja, wer ist schon so früh am Morgen mit, was ist das überhaupt für ein Nied?
Das
Rosen
ist Semino Rossi.
Oh Gott, das wäre ein Annika.
Ja. Und
welche Nebenwirkungen haben deine Tabletten?
Das ist doch niedlich.
Ist das niedlich?
Ja, ach, wieso nicht?
Oh,
ich verfüge über eine riesige Bandbreite an lustigen Liedern
doch,
für alle Gelegenheiten.
Okay, ja, singen Sie Manfred vor. Aber
oh, der macht das ja auch. Manfred
ja,
singt auch viel.
Ja.
Kennst du seinen Sonnenblumen?
Ja, ich kenne sein Sonnenblumenlied. Bitte. Da komme ich in eine Krise. Das ist jetzt also kein...
Was
das
für eine Überleitung.
Aber
ne?
Es ist so.
Ja. Also Leute, warum wir hier mit der Rose anfangen, das
ja.
Muss man ja erklären.
Muss man erklären.
Wir haben auf dem Tisch jetzt hier bei uns einen Strauß Rosen stehen. Die sind so schön. Die sind rot und innen ganz gelb. Also die sehen aus wie so aus heftigem Aquarell. Gemalt oder in heftigen Aquarell gemalt.
Ja.
Richtig schön, stabile Stängel. Und wir haben die schon mal vor einer Woche gehabt und die gehen auf, Entschuldigung, wie verrückt. Und Tilly und ich, wir haben hier leider ein wenig grippal in der Ecke gehangen. Wir hatten Kopf, wir hatten Bauch, hätte ich fast gesagt, Mandel und wir hatten Kopf.
Hört man kaum noch.
Ne? Nee, Hals vor allen Dingen. Wir hatten keinen Schnupfen. Witzigerweise, so ein bisschen
ja,
also, zu.
Ja.
Aber das Schlimmste waren eigentlich so die Gelenkschmerzen und dieser Mist. Und dann haben wir ordentlich Tabletten gefuttert und so und was man alles so tut. Und glaubt, heute Morgen geht's das erste Mal wieder ein bisschen besser.
Ja. Ja.
Ne?
Ja.
Aber wir hatten nichts mehr im Kühlschrank. Nix. Gar nichts. Und der Tilly, der muss ja immer draußen spielen, egal wie krank er ist. Der konnte sich. Ja,
er was muss denken immer, die Menschen
der
von
Junge
mir?
Muss immer an die frische
ja,
Luft.
Ja, muss er auch. Der ja. Kleine muss spielen.
Und
ja.
Deshalb ist er gestern Morgen zum Markt geschlichen. Geschlichen, wirklich. Kam auch fix und alle wieder. Und dort hat er diese Rosen entdeckt und hat sie für uns mitgebracht.
Rote Rosen.
Ja.
Rote Rosen. Da, 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 da. Ich kann auch.
Ja. Für dich soll's rote Rosen regnen. Ja. Ich sag ja.
So.
Gibt so einiges. Aber so richtig, also die sind richtig schön. Die sind richtig toll. Das hat uns beide richtig aufgeheitert
ja,
hier.
Ja,
das
war
ne?
gut, ne?
Ja,
das
irgendwie
ist so ein bisschen was, wenn du so willst, gegen die gepaarte Krise.
Ja,
so.
Das ist ja nicht weiter schlimm. Das,
nein,
also es gibt ja ganz
wobei,
viel
Leute,
schlimmere Sachen,
also
aber man fühlt sich schon irgendwie krank.
Und auch Hintergrund war noch ein paar Tage vorher, ich gehe auf keine großen Feiern eigentlich mehr. Auch keine Partys, mache ich nicht, auch wegen Corona. Aber da war nun so eine große Feier, auch so vom wegen Job und all solchen Sachen. Und dann bin ich dahin und habe mich auch vorher testen lassen, alle anderen auch. Und da waren nun so ein paar hundert Menschen da auf engem Raum. Und dann bin ich wieder zurück und dann bekam ich die E-Mail, oh, wir hatten einen Corona-Fall, bitte lasst euch alle testen und so weiter und so fort.
Und wir fingen hier an mit Hals und so. Und, da
und
hab
ich hatte
gedacht,
da schon Hals.
Und,
ja, habe ich auch gedacht, nee, ne?
Ja.
Und da war ich aber bis zum Testen und es ist alles okay, ich bin also negativ, aber trotzdem. Also da kam ich tatsächlich in die Krise. Also das fand ich, so, das wäre so richtig scheiße gewesen.
Ja.
Also,
ja, aber es war auch nur eine Krankheit. Wir hatten ja beide Corona im März, glaube ich, diesen Jahres. Und wir beide sind da eigentlich gut rübergekommen.
Ja.
noch geimpft.
Trotzdem, es gibt es immer noch Leute und wir müssen immer noch vorsichtig sein und es ist auch nicht weg und ich benutze immer noch einen Mundschutz, obwohl andere das gar nicht mehr benutzen. Ich bin da vorsichtig.
Deswegen, ich finde das auch so skurril, diese Regeln. In der Bahn, du bist ja mit der Bahn dahin gefahren, alle mit Mundschutz, aber abends dann bei der Feier über, was nicht, hunderte von Leuten, alle ohne Mundschutz. Kommen da die Keime nicht rein, weil sie die Musik nicht mögen? So, oder?
Oh ja.
Oder das was war, ist? Aber die fahren so gerne Bahn. Die haben alles 9-Euro-Ticket. Oder? Muss ich nicht verstehen, ne? Nee. Ist ein bisschen unlogisch.
Ist es.
Gut. Okay. Also,
aber so ist es.
Frag doch nicht nach.
Nee. Aber diesen Punkt und deswegen jetzt auch den Übergang zu den Rosen und zu der Krise, sich denn was gönnen, und zwar uns beiden, weil ich schenke, das ist ja mal dieses typische Ding, ne? Ich schenke Annika gerne Blumen. Ich schenke jetzt ihr auch gerne, wirklich gern, aber ich schenke mir auch selbst gerne Blumen. Also ich mag für uns beide gerne Blumen, weil wir beide das genießen. Und die stehen jetzt bei uns auf dem Frühstückstisch und wir genießen das. Und
genau, was nicht davon abhält, dass wir im Wohnzimmer auch noch einen großen Strauß Linien stehen haben.
Ja,
und in der Küche die Rosen von letzter Woche, die immer noch blühen.
Ja, genau.
Also das ist einfach für uns eine Freude. Das sieht einfach irgendwie schön aus.
Ja.
Ich mag das.
Ja.
Und Gott sei Dank mögen wir das beide. Und irgendwie finde ich das toll. Oder wenn Tilly läuft oder sowas und er bringt dann irgendwie so ein bisschen Unkraut und Gestrüpp mit. Das finde ich total klasse.
Ich sagte, irgendwann werde ich in der Zeitung oder im Knast dann oder sowas, weil ich überall.
Weil du im Naturschutzgebiet wieder irgendwelche.
Nein, nicht im Naturschutzgebiet.
Selten in Orchideen gerupft hast oder sowas. Wär's.
Nee, mache ich nicht. Also ganz ehrlich, das ist alles mit dem Bauern abgesegnet und ich darf, weil die werden sowieso abgemäht und die 3-4 Blümchen.
Ja, also ein paar vom Wegesrand, ein paar Löwenzahn, das ist jetzt nicht so tragisch.
Das wird auch das Kaninchen der Hase mir verzeihen.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das zweite Mal, die Rosen standen hier und wir haben uns so angeguckt und haben gesagt, Mensch, es gibt manchmal so kleine Sachen, die einen wirklich auch aufhalten. Und Tilly hatte gerade einen Artikel oder so gelesen und sich damit beschäftigt in dieser Woche mit den Wegen aus der Krise, weil wir ein paar Mal danach gefragt worden sind, jetzt gerade so, wir haben ja so einige Krisen, was kann man denn machen, damit dann das dann nicht so alles so
um die Ohren haut.
Und die Ohren fliegt und so. Und ich hatte gerade ein Interview gegeben zum Thema Heimwerker.
Ja, nun lustig.
Und,
erzähl mal.
Ja, das ging darum, was Heimwerkern für uns eigentlich bedeutet und ob das auch gegen Stress hilft und was das eigentlich so mit uns macht. Und Heimwerkern, ich bin ja selber so ein großer Heimwerkerfreund, mich kann man ja im Baumarkt einschließen, finde ich ja super. Nichts Schöneres als ein paar Farben und ein paar Leisten, finde ich großartig.
Ich mag den Geruch.
Ja,
ich finde also
klasse,
diesen Geruch. Also ich weiß, warum ich Psychologe geworden bin. Ne? Also mich kannst du, also nee, geht gar nicht. Heimwerkern und ich.
Nee, zwei Welten prallen aufeinander. Das sind eher Kunstobjekte, die Tilly herstellt, aber wie soll ich sagen, nicht gerade funktional.
Aber
zusammen sind wir unschlagbar.
Zusammen sind wir, ja.
Und
aber Annika ist the brain, ich bin the body.
Oh Gott.
Ja. Sie sagt, wo es längst geht und ich hau.
Ja, demokratisch. Ganz demokratisch. Ja. Und das fand ich irgendwie interessant, diese Geschichte. So, denn ich meine, Handwerkern ist wirklich etwas, was alle Sinne anspricht. Du machst was mit den Händen. Ob du nun, was habe ich da drin gesagt, wenn du mit den Händen im Beton matschst oder du magst gerne Holz arbeiten, dann machst du es auch gern riechen und die Farben und dann reizt das wie das Auge. Es ist so, dazu kommt dieses vom Anfang bis zum Ende etwas herstellen und dann auch das Erfolgserlebnis zu haben und hast du viele Erfolgserlebnisse, dann steigert das auch dein Selbstbewusstsein. Aus jedem Fehler kannst du lernen. Und dann kannst du gleich deine Geschichte von Edison und der Glühlampe erzählen, Glühbirne. Und vor allen Dingen ist es so ein, du gerätst ja in Flow. Das heißt, wie Kinder, die mit Lego spielen und ihre Umwelt nicht mehr mitkriegen und du kannst fünfmal rufen, wir essen jetzt, das kriegen sie nicht mit, kannst du das auch beim Heimwerkern, wenn es dir richtig Spaß macht, bist du weg, du machst das stundenlang. Nun, es gilt das nicht nur fürs Heimwerk an. Also der Nächste backt unglaublich gern, der Nächste liest oder baut oder bastelt oder läuft oder fotografiert. Also es sind all diese Sachen, die wir genau wie in der Kindheit auch später gerne selber herstellen wollen, diesen Flow, dieses Konzentrieren, diesen idealen Zustand zwischen An- und Entspannung, der natürlich dann letztendlich auch unser Glückszentrum aktiviert und Endorphine ausschmeißt, wie verrückt. Und wir brauchen diesen Zustand ab und zu, damit wir geistig irgendwo uns wieder erholen und wieder Kraft schöpfen und so das Gefühl haben, wir machen etwas auch mit den Händen oder stellen selber etwas her. In unserer heutigen Arbeitswelt sind wir ja gezwungen, meistens immer nur ein Miniteil von etwas herzustellen oder zu machen. Aber wenn du so etwas machst und einem Hobby hergeht, die meisten möchten eben irgendwas von Anfang bis Ende machen. Ob du nun Pullover strickst, eine Jacke nähst oder ein Regal baust, ist eigentlich, oder einen Kuchen backst, ist eigentlich dann auch egal. Du machst von Anfang bis Ende. Und du kannst auch crazy Ideen umsetzen.
Das machst du nur für dich.
Die Kollegin aus der Redaktion, die Redakteurin hat mir erzählt, die haben ja Leute befragt, was sie so bauen. Und da war eine Dame, die hat einen Wellness-Tempel für ihre Hühner hergestellt.
Nein,
und ich habe so gedacht, ein Wellness-Tempel für ihre Hühner.
Traum.
Das finde ich so süß.
Ja.
Das ist so klasse.
Und woraus besteht der mit dem Swimmingpool?
Ich habe kein
Solarium für die
so ein
Eier
bisschen
oder so.
Also so ein bisschen, dass die sich wohlfühlen. Glückliche Eier von glücklichen Hühnern.
Und dann legen die wie die Hennen am Mann.
Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Aber ich fand die Idee so niedlich.
So
ja, das kannst du. Ne? Und wenn du dann denkst, du möchtest eben auch was Gutes für deine Zwei- und Vierbeiner in deiner Umgebung tun, dann machst du eben auch sowas. Und wenn, aber nun, du kannst du das ja nicht, nur stell dir vor, du rufst irgendeinen Handwerker an, sagst ja, sag auch, ich hätte ja gerne einen Wellness-Tempel für meine Hühner.
Genau, der ruft dann gleich bei mir hinterher an.
Ja, und holt die Männer mit den weißen Jacken.
Aber wie reizend.
Ja.
Aber dieser, jetzt auch der Zusammenhang zu Krisen, wenn du in irgendetwas reinstürzt, wo du das Gefühl hast, ich kann gar nicht, das ist so schlimm und das überfordert mich und ich kann überhaupt nicht mehr denken, weil Krise bedeutet auch, kommen wir nachher noch ein bisschen genauer zu, bedeutet natürlich immensen Stress und das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr handeln, ich schaffe das gar nicht mehr. Da ist zwar denn so ein Heimwerkern oder was auch immer, löst jetzt nicht dein Problem, aber du kannst nachher cooler rangehen, du kannst cooler denken. Du hast das Gefühl, okay, so, ich gehe jetzt auch mal analytisch, ich analysiere jetzt auch mal die Situation. Wie ist denn das? Ist sie wirklich so schlimm, so dramatisch? Was kann ich tun? Aber das kannst du nur, wenn du wieder denken kannst. So, und Stress macht Denkblockaden. Und so etwas wie eine Tätigkeit, was Annika gesagt hat, es löst den Stress, du fühlst dich wieder ein bisschen besser, dein Gehirn kann tatsächlich oben wieder funktionieren. Das ist es eigentlich.
Krisen machen ja Angst. Ob wir nun die Gasgeschichte, Ukraine, Annexion, wir haben ja genug Probleme im Moment. Und das fing ja mit Corona an und hört nicht auf. Das macht alles Angst.
Ja.
Angst macht einen hilflos. Und der beste Weg gegen Angst ist ja immer Aktivität und Kontrolle. Wenn du jetzt Heimwerk hast, einen Pulli strickst, für deine Kinder eine Sandkasten baust oder an deinem Auto schraubst, du bist in Kontrolle. Selbst wenn du 100 Fehler machst, es sind deine Fehler. Du kontrollierst sie. Du siehst, ich habe den und den Fehler gemacht, ich kann ihn lösen.
Ja.
Macht die Politik einen Fehler, dann kannst du so lange am Stammtisch sabbeln, wie du willst. Das ist immer noch so, wie die Kerle das da regeln. Und du hast keine Einflussnahme direkt, gar nicht. Du kannst vielleicht noch protestieren oder irgendwo langlaufen und vielleicht ein paar Briefe schreiben, aber letztendlich, was willst du gegen Putin tun? Ne? Du kannst ohnmächtig nur zugucken und kannst über die Ukraine hören. Und ja, und dann? Aber wenn du dann ab und zu sagst, okay, jetzt tue ich das mal dahin, wo es hingehört, nämlich in die Nachrichten und an diesem Platz. Und jetzt klinke ich mich mal für eine Stunde aus oder für zwei Stunden und mache etwas, worauf ich mich wirklich konzentrieren muss. Ich muss mein Hirn freischaufeln.
Ja.
Dann habe ich gleichzeitig noch den Effekt, wenn ich hinterher mein Regal fertig habe oder der Kuchen steht da, dass ich sage, Mensch, hast du gut gemacht. Habe ich hingekriegt. Und du hast wieder das Gefühl, ich habe wenigstens einen Teil meines Lebens unter Kontrolle. Wenngleich ich vielleicht das dort hinten oder in der Ukraine oder weiß der Teufel wo nicht unter Kontrolle habe. Aber das habe ich jetzt unter Kontrolle. Und so kann man sich mit jedem Erfolgserlebnis wieder so ein bisschen von seiner eigenen Sicherheit aufbauen. Es ist ein Vehikel.
Genau. Weißt du, was mir gerade einfällt? Also es ist nun wirklich schon lange her. Schriftliches Abitur in Deutsch. Ich hatte Deutsch-Leistungskurs und wir haben über die Buddenbrooks geschrieben von Thomas Mann und ich musste wer Buddenbrooks kennt, es musste das Verhältnis zwischen dem kleinen Sohn zu dem Konsul, das Verhältnis zwischen den beiden beschreiben. Schon als psychologisch und das Verhältnis zu seiner Mutter so. Und ich weiß noch, und ich war sehr gut damals in Deutsch, mir hat es auch heute Spaß gemacht. Und ich fing dann an zu schreiben und so nach gefühlt einer halben Stunde merkte ich selbst, das ist Mist, was ich da mache. Das ist, was schreibe ich da? Das ist Schrott. Habe ich mir durchgelesen, Schrott. Und dann bin ich zu unserer Lehrerin, Frau Meinkön, Annika und ich sind hier zusammen zur Schule gegangen, gesagt, es tut mir leid, es ist Mist, was ich habe. Ich muss eine Runde raus, ich muss frisch duschen, ich muss meine Gedanken irgendwie sortieren. Und die hat es mir tatsächlich erlaubt. Und dann bin ich eine Runde um den Schulhof gegangen und dann habe ich mich beruhigt, habe wieder einen Plan im Kopf gehabt, bin zurück, habe dann geschrieben und das weiß ich noch, die Lehrerin hat hinterher dann gleich meine Arbeit genommen und durchgeguckt und wusste, okay, das wurde eine Einzel, nachher auch, war alles in Ordnung. So. Was ich damals ohne psychologischen Hintergrund intuitiv richtig gemacht habe, ist, raus aus der Situation, die Denkblockaden durch Bewegung versuchen zu lösen, drunter kommen, Stresshormone sind unten, neu denken und los geht's.
Und warum hast du diese Erfahrung dann nicht später weiterhin benutzt?
Oh, doch, immer noch.
Ja, aber nicht, wenn wir zusammen mit dem Auto gefahren sind, ne?
Nicht?
Nein.
Wieso?
Wenn du eine Adresse gesucht hast, dann bist du immer noch schneller.
Ja, oh Mann, ja, das sind auch Krisen, ne? Also vor Zeiten, Leute, es gab Zeiten vor Navi und ich und Navigation, nein, passt irgendwie nicht so richtig. Also ich habe mich immer gerne
verfahren. Passt nicht so richtig.
Ruhe dahin.
Tilly ist völlig lost.
Ah.
Der hat einen Orientierungssinn wie ein blinder Maulwurf.
Na, oh,
gar keins. Gar kein, du hast gar keinen Orientierungssinn. Ich weiß noch, wir mit meiner Schwester zusammen irgendwo
jetzt kommen die Geschichten. Leute, geht Kaffee trinken, kommt groß, Kaffee.
Auf der Tour nach Las Vegas durch die Wüste. Ich meine, das ist wirklich ganz schwer von Los Angeles. Ne?
Ja, es ist.
Geradeaus, obwohl da einfach den Highway lang.
Ja.
Und wir haben beide, meine Schwester saß hinten, und wir haben beide gesagt, Tilly, das ist jetzt ganz einfach. Nur den Highway lang.
Ja.
Nicht abbiegen.
Nein.
Nicht abbiegen.
Nicht abbiegen.
Einfach geradeaus weiter. Nächste Ausfahrt, tschusch, ab, und du stehst da wirklich in der Wüste.
Ja.
Das war so eine kleine Abfahrt und dann so ein Feldweg und wir standen mitten zwischen diesem Pampasgras. Ich habe keine Ahnung, was du da wolltest.
Mir die Gegend angucken. Das nennt man jetzt, kommt Leute, Psychologen können alles erklären irgendwie. Ne?
Ja.
Also das nennt man Reaktanz. Reaktanz ist, wenn man etwas von mir will, mache ich genau das Gegenteil. Und mein Freiheits...
Leute, das kann man auch Psycho-Scheiße nennen. Entschuldige.
Ich kann dir den Scheiß erklären.
Das ist ja nicht
wahr. Oh, echt, du, mit dir über Krisen reden, das ist ja auch Wahnsinn.
Ja.
Okay, gut. Also jetzt, ja, bevor es noch intimer wird, ne?
Ja, also...
Ich habe geguckt, Krisis ist griechisch. Und im Altgriechischen bezeichnet das Wort Krisis den Wendepunkt zur Heilung oder zum Tod. Und in der Medizin wird der Terminus immer noch so verwendet, also die Krise ist der entscheidende Moment im Verlauf einer Krankheit oder Verletzung, in dem entweder die Genesung beginnt, du wirst gesund, oder leider Gottes genau das Gegenteil, du stirbst.
Das ist ja auch in der Wirklichkeit so. Das ist im Grunde der Punkt, an dem Entscheidungen gefällt werden müssen, weil es entweder richtig abwärts geht oder man kann es noch retten. Wir benutzen heute so in der Umgangssprache Krise eigentlich für diesen Zustand. Wir sagen immer so, wir in Krisenzeiten und so weiter, da ist das eigentlich falsch. Die Krise ist die Zeit. Ne? Aber, ja, so. Aber jetzt, wir haben Krisenzeiten insofern, weil wir viele verschiedene Krisen auf einmal haben. Mhm. Und es ist ja so, diese Krisen müssen jetzt gelöst werden. Wir können genau. Da nicht drüber rumschlafen ja. Und irgendwie so gar nichts tun. Das ist alles immer irgendwie in letzter Minute.
Richtig. Aber Krise kann eben zum Negativen, zum Tod, kann aber durchaus auch zum Positiven, zur Genesung führen.
Richtig.
Und jetzt, also versteht mich, weiß Gott richtig, dieser Krieg, es braucht kein Mensch. Und ich habe im Moment mit ukrainischen Jugendlichen zu tun, wenn du da die Erlebnisse von 14-, 15-jährigen jungen Mädchen und Jungs da dir anhörst und du siehst in diese Gesichter und du siehst, oh Mensch, komm, du hast viel zu viel gesehen in deinem jungen Alter. Geschichten, die sind grauenhaft, dann weißt du, nein. Also es ist Krise pur und Grauen pur, so. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt so auch mal überlege mit dieser Energiesparmaßnahme und dies und das, also dass jeder von uns angehalten wird und eigentlich auch macht, so erlebe ich das auch in meinem Umfeld, wo kann ich noch ein bisschen Energie sparen, wo kann ich was verändern? Also in Richtung auch ökologischer zu werden, so hat diese fürchterliche Krise, die wir gerade haben, ich sag's nochmal, muss kein Mensch haben, aber diese Krise kann durchaus auch als kleine positive Wendung in Richtung ökologischer Denken.
Na, ich würde das nicht positiver nennen, ich würde sagen, es ist ein Arschtritt in die Richtung.
Oder so, weil viele Menschen, so war es schon immer so, bewegen sich erst dann, wenn es wehtut.
Ja, denn und, ich meine, die Forderung Schmerz, und die Überlegungen sind ja nicht frisch.
Die haben wir schon in den 70er Jahren gehabt, Club
of Rome, und vieles haben wir schon. Ist eben immer noch ziemlich katastrophal.
Aber Menschen verändern sich oftmals nur dann, wenn es wehtut. Mhm. Also wirklich.
Natürlich.
Bestes Beispiel, es gab Zeiten, wo man noch im Auto ohne Sicherheitsgurt fahren durfte und die Leute haben sich immer noch reihenweise totgefahren. Deswegen. Und dann hat man irgendwann gesagt, so, wer ohne Sicherheitsgurt, wer ohne angeschnallt zu sein erwischt wird, muss so und so viel D-Mark damals bezahlen. Leute, es hat gewirkt. Ja, die Todeszahlen sind zurückgegangen, die Menschen haben sich mehr angeschnallt. Manchmal ist es so. Aber nochmal zum Thema Krise jetzt psychologisch. Das habe ich sehr oft erlebt. Es gibt Krisen in unserem Leben, die oftmals so in Umbruchszeiten stattfinden. Fast automatisch. Fast jeder hat es mehr oder weniger. Also Umbruchszeiten wie, du kommst aus der Schule, was willst du jetzt machen? Studium, Lehre, wie geht's denn weiter? Das ist oftmals mit Krisen behaftet. Es gibt zum Beispiel eine jugendliche Form der Schizophrenie, Hebephrenie heißt die, die gerade dann in diesen Umbruchszeiten stattfindet, weil Psyche so überlastet ist mit dieser Forderung, wie soll mein Leben weitergehen, dass einige das nicht schaffen und dann eben die psychische Erkrankung dadurch entsteht als Schutz vor Überforderung, wenn du so willst. Also und so hast du im Laufe deines Lebens, also immer die Übergänge, Übergang dann von der Lehre, vom Studium zum Job, Partnerschaft, Übergang in die Ehe, Vater-Mutter werden, diese Übergänge und nachher weiter bis hin zur Pension, Pensionskrise und so weiter und so fort.
Aber auch bei Krisen, die jetzt eintreten, meinetwegen Tod des Partners, Krankheiten.
Natürlich, genau. Also immer dann, wenn es sehr unsicher und sehr unklar wird und du in drin das Gefühl hast, habe ich die Möglichkeit, habe ich das Wissen, die Fertigkeiten, habe ich die Möglichkeit, diese Krise wirklich zu bewältigen.
Und das ist ja im Moment, also, oder sagen wir im Moment, das ist ja das Problem. Es ist ja nicht nur im Moment. Es fing an mit Corona und wir sind eigentlich in so einer Art Krisenschleuder, ne?
Ja.
Also
können uns kaum erholen, ne?
Nein, eigentlich kaum. Und es ist, als ob diese Krisen irgendwie gar nicht aufhören. Weil natürlich das eine das andere nach sich zieht. Und jetzt hörst du überall Säbel rasseln und so seltsame Dinge. Und die Angst, die bleibt ja nicht aus.
Ja.
Und das heißt, wir haben hier eine, obwohl wir in einem im Moment in einem Wohlstand leben, immer noch, und eigentlich keinen Krieg direkt haben und zu essen haben und also keine wirklich existenziellen Direktprobleme.
Wir jedenfalls nicht.
Wir hier, ich rede jetzt von uns hier in Deutschland, trotzdem ist ja dieser Zustand der Dauerangst und des Dauerstresses da.
Ja. Und hier, weil es geht ja nur, und wir haben ja auch so vollmundig gesagt, wie komme ich da jetzt raus? Wie mache ich ja. das? Ich strapaziere gerne diese Bindungsgeschichten zu anderen Menschen, weil die so wichtig sind, auch in Krisen. Also, wenn du Freundschaften pflegst, zumindest zu einem Freund, zu einer Freundin oder zu einem Partner, zu einer Partnerin, wo du dich aufgehoben fühlst, wo du dich sicher fühlst, wo du zum einen das loswerden kannst, deine Ängste und Sorgen, du kannst das bereden, aber dann auch wirklich, wie wir beide das ja auch machen, dann machen wir auch mal ganz was anderes, machen wir Quatsch, dann lassen wir es uns auch gut gehen.
Mag mich daran, ne? Gib mir noch mal ein Scheibchen rüber.
Natürlich.
Und ja, so Leute, es gibt heute Morgen, gib mal ja. her. Danke.
Habe ich eben ins Mikrofon gerülpst. Ich glaube, ich habe kurz ins Mikrofon. Oh, das ist mir jetzt immer peinlich. Das Gott. Schneiden wir raus.
Ja, danke schön.
Na? Ja. Was wolltest du gerade sagen?
Nein, jetzt muss ich erstmal am Zwiebelbrot riechen. Oh, Leute.
Ach, ja.
Weil Patilli gerade sagte, Kleinigkeiten. Oh, wir haben heute Zwiebelbrot. Oh, so ein Zwiebelbaguette. Mhm. In kleine Scheibchen geschnitten.
Oh. Duftet gut, ne? Mhm. Und dann habe ich gestern auf dem Markt, habe ich wirklich Büsumer Nordsee haben, die auch wirklich direkt aus Büsum kommen. Mhm. Wir sind ja hier oben nicht erst über Marokko oder sowas, sondern direkt. Mhm. Und die sind ein bisschen auf...
Das ist also wirklich...
Ja. Also für alle Veganer und Vegetarier, pfui.
Pfui, aber für alle, hindern,
aber für alle anderen Genießer.
Seehunde wie uns, also ist das irgendwie, oh, also das mal, oh, und dann auf diesem, ja.
Und das ist so, aber genau das, ne? Diese kleinen, auch wieder so ein Begriff, Erholungsoasen, wo man sagt so, natürlich ist die Welt, das ist alles so, aber wir hier in unserem kleinen Rahmen, so Annika und ich und auch mit Freunden und mit Nachbarn und so, wir schaffen uns schon ein bisschen eine Welt, wo wir uns auch sicher fühlen. Das ist nämlich der Punkt. Mhm. Dieses Gefühl Sicherheit, ein bisschen Zuversicht zu haben. Sich auch nochmal klar machen, so nehmen wir die Energiekrise. Mhm. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie schlimm das wird. Wie viel müssen wir jetzt wirklich noch zusätzlich bezahlen? Wie sieht denn das aus? Wenn wir dann aber diese Zahlen mal bekommen sollten, da wirklich nochmal überlegen, so, wie kriege ich das hin? Okay, das kann ich noch sparen, vielleicht so. Und dann wird unterm Strich bei den meisten von uns rauskommen, wir werden nicht unter der Brücke schlafen müssen, wir werden noch genug zu essen haben, wir werden das noch hinkriegen mit Abstrichen. Dann wird eben halt ein bisschen weniger dies und jenes ausgegeben. Und dann machen wir uns einen Plan und dann geht's auch wieder. Ja. Also das ist so, das ist wieder erholsam. Auch psychologisch beschäftige ich mich auch gerade damit. Unser Gehirn mag gern Rituale, also es mag gern so in Gewohnheiten, wenn so ein Frühstück, so was wir jetzt machen, ne? Es ist immer ein bisschen anders, aber grundsätzlich machen wir es so, richten wir das so her, dass wir uns wohlfühlen, dass wir Zeit haben und wir schnacken und machen und tun, dann fühlen wir beide uns auch wohl und entspannt.
Das auch, da freuen wir uns auch die ganze Woche irgendwie so drauf, weil das ist wirklich die Zeit, die wir dann mal haben zusammen und so. Ich meine, wir machen es sonst auch manchmal noch, aber in dieser Ausführlichkeit eigentlich. Nur jetzt, und das ist besonders schön.
Genau. Und das mag unser Gehirn gern. Da tankt es auch auf. Es mag nicht gern, wenn es ganz plötzlich gefordert wird, wenn es aus dieser Gewohnheit, aus diesem Trott rausgerissen wird, und zwar möglichst auch ohne Vorbereitung. Da kommt es dann in dem Moment in Stress. Und Stress bedeutet auch da wieder, ich habe schon gesagt, Denkblockaden, Unwohlsein, psychosomatische Beschwerden, wenn es ein Dauerstress wird, ne, Richtung Burnout und all diese Sachen. Also was ich sagen will, ist keine Angst vor Routinen und vor Gewohnheiten. Also wenn ihr das Gefühl habt, bestimmte Sachen sind schön, wenn ihr die auch regelmäßig macht, egal was, dann ist es toll. Dann freut sich dein Gehirn nochmal auch und dein Körper auch. Und dann weißt du, in diesem Rahmen, das, was ich mache, wie hier beim Frühstück und so, da passiert nichts, da ist schön, da kann ich auftanken.
Und wenn manche sich so freuen, nach dem Arbeitstag sich erstmal eine Viertelstunde ins Schaumbad legen und das Heimspar im Badezimmer aufmachen. Ja, sowas in der Richtung ist natürlich schön. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Charaktere unterschiedlich und auch das Temperament. Ich bin ja jemand, der von zu viel Routine ja, Pickel kriegt. Ich, zu, ein zu viel davon finden, kann ich ja nicht so gut vertragen. Mhm. Also alleine das, ich kann das zum Beispiel auch nicht gut vertragen, dass wir immer das Gleiche essen würden. Mhm. Ich freue mich doch auf, dass wir sonntags unterschiedliche Dinge essen zum Frühstück.
Ja,
ich freue mich darauf. Also. Ja, und, mhm. und oder ich brauche nicht immer die gleiche Blume oder den gleichen so. Also alles, bestimmte Routinen finde ich gut. Mhm. Wenn man jetzt einmal in der Woche meinetwegen zum Sport geht oder so, das ist ein fester Termin. Aber ansonsten habe ich es gerne, wenn auch plötzlich was auf mich zukommt und ich bin gefordert. Das heißt, ich muss plötzlich was entscheiden. Ich muss ad hoc über irgendwas nachdenken und muss jetzt eine Lösung parat haben. Das irgendwie stachelt den MacGyver in mir auf und dann finde ich das irgendwie interessant.
Schwarzer Taschenmesser, ja.
Ja.
Aber auch, du findest es in dem Moment interessant, wenn du auch innen drin jetzt im Laufe deines Lebens weißt du, was für Fähigkeiten du hast, Probleme zu lösen. Und du kannst gut Probleme lösen. Mm. Aber das weißt du und das Selbstbewusstsein hast du auch. Und wenn es jetzt vielleicht in einem Metier ist, wo du dich nicht so sicher fühlst, dann würdest du auch sagen, ah, aber dann weißt du auch, da hast du dann andere. Dann hast du mich oder Freunde oder sowas und die fragst du dann um Hilfe. Also du hast nie das Gefühl, du bist jetzt vollkommen allein.
Nö, das habe ich sowieso selten. Manchmal gefallen mir manche Lösungen nicht so. Mhm. Ich erinnere mich da noch an Neuseeland, also ich bin ja allein unterwegs gewesen und war im Nationalpark und mein Bus war weg. Weil ich habe eine Segeltour gemacht mit einem alten, richtig alten, aus dem 18. Jahrhundert stammenden Segelschoner.
Boah. Ohne mich übrigens.
Ja, und ja, als ich zurückkam, war der Bus mit den Japanern weg, mit dem ich mitgefahren bin. Und ich stand alleine mit dem Ranger im Nationalpark. Es waren aber noch ein paar Privatleute da, die mit so einer kleinen Biber, mit so einem kleinen Flugzeug angereist waren. Und die wollten mich dann zurück mitnehmen. Und, Leute, ich und Fliegen ist schon in einer großen Boeing wirklich, wie soll ich sagen, ein Angehen. Aber in diesen kleinen Pappkartons, hey, der Dose. Oh, Leute, das war nicht lustig. Und diese dünne Wand. Und dann ist er da über die Gletscher gegangen. Leute, alle, die mal irgendwie den Herrn der Ringe, der in Neuseeland gedreht wurde, gesehen haben, wisst, wo der lang gedüst ist. Da oben über die schneebedeckten Gletscher. Ist ja eine tolle Aussicht. Aber, boah, ich kam mir vor.
Aber das ist
wie
überlebt.
Ein verlorener Hobbit.
Ein süßer Hobbit.
Und dann Landeanflug über den See in dieser kleinen Holperkiste. Und dann setzt diese Kekskiste da. Oh, ich hatte so eine Angst. Und da habe ich auch die Nerven verloren. Also da war die Lösung nicht so ganz meins. Also da hatte ich schon so Sätze parat, wie ich gehe auch zu Fuß. Also,
Lass mich hier alleine
mit den wilden Tieren Neuseelands.
Ja, den Schafen.
Den Schafen.
Oh
yeah. Ja. Aber nun ist es aber so, wenn wir nochmal zu der Krise zurückkommen, wenn du jetzt anfängst, irgendwas zu basteln oder zu machen für dich selbst, also du baust dir jetzt wirklich dein Wellness-Tempel für die Hühner.
So geil.
Das ist so süß. Dann kann es doch aber auch sein, dass dir das 100-mal daneben geht. Jetzt kommen wir nämlich jetzt zu deiner Geschichte, die du mir vorhin erzählt hast, heute Morgen, gleich beim Aufstehen, ich war noch gar nicht ganz wach, von Edisons Glühlampe.
Ja. Auch ich nehme auch Fortbildung und ich hatte eine Fortbildung ein Stündchen mal über Fehler. Und die das gemacht hat, hat so wunderbare Zitate gefunden, unter anderem auch von Herrn Edison. Na, er ist der Erfinder der
Glühbirne. Ja,
sehr gut. So. Und er soll in einem Interview auf die Frage hin, sagen Sie, Herr Edison, Sie haben ja gesagt, Sie haben 1000-mal verschiedene Wege probiert, diese Glühbirne zu entwickeln und Sie sind 1000-mal gescheitert. Wie haben Sie das überhaupt verkraftet? Und daraufhin soll Edison gesagt haben, ich bin nicht 1000-mal gescheitert. Nein, ich habe 1000 Wege gefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert.
Das finde ich so gut.
Also warum bin ich gescheitert? Im Gegenteil, ganz toll. Psychologisch nennen wir das Reframing. Das heißt, Edison hat dieses diese Versuche sozusagen in einem, seine Fehlversuche in einen anderen Rahmen gestellt, nämlich das Positive und zu sehen, nein, ich war ja trotzdem kreativ, ich war ja sehr erfinderisch, für mich tausendmal hat es nicht funktioniert, aber dann das tausendmal hat mich berührt und tausendmal ist nichts passiert, aber dann.
Aber dann. Dann das kann man eigentlich auch gut ummünzen, so auf so, stell dir vor, du hast eine Krise mit deinem Partner. Und das geht gerade so richtig runter und du versuchst mit ihm zu sprechen. Und das erste Mal geht in die Hose und das zweite Mal und er hört nicht zu und, das, und beim fünften Mal und sechsten Mal. Irgendwann findest du den Zipfel. Da kann man natürlich sagen, so, ich habe schon achtmal versucht mit dir zu reden, du hast nicht zugehört. Oder du sagst, gut, ich habe jetzt achtmal mit ihm gesprochen, das waren alles keine Wege. Ich weiß für die Zukunft, diese 8 Wege kannst du dir schenken. Ich kann nicht an sein Mitgefühl appellieren, Geld geht auch nicht und dies und das geht auch nicht, aber Sex läuft oder so. Also dann, dass du weißt, wie du den nehmen kannst. Da, du lernst natürlich auch durch Krisen deinen Partner besser kennen. Das war jetzt natürlich sehr plakativ, aber durch Gespräche kriegst du ja mit, wie tickt der und wie kann ich besser mit ihm zurechtkommen. Ja. Gilt auch für Kinder oder gilt natürlich auch für irgendwas. Ne? Ja. Und wenn, das kennt jede Frau, die mal gestrickt oder gehäkelt hat, wie oft musst du da was aufrebbeln? Und du ärgerst dich natürlich im ersten Moment, aber nachher bist du ja vollkommen sicher, weil du weißt, wie es richtig geht und machst den Fehler nicht so häufig mehr. Nicht mehr wieder. Natürlich macht man Fehler. Manchmal, also bei der Wahl der Partner machen manche auch immer wieder den gleichen Fehler. Einfach weil man so konditioniert wurde oder immer auf der Suche nach etwas ist oder warum auch immer. Aber diese, eigentlich lernt man aus Krisen. Es dauert bloß.
Ja.
Und dann hast du eben 10-mal den falschen Partner. Bei der 11. ist vielleicht dann
oder
richtig.
Oder gehst zwischendurch mal zu uns, zum Psychologen und fragst mal wirklich, sag mal Leute, warum gerate ich immer in diese A-Löcher? Was hat das, was steckt dahinter? Und da kann man schon ein bisschen was tun.
Aber dieses Reframing ist natürlich eher eine gute Methode, auch in Krisenzeiten. Natürlich können wir uns alle ärgern und versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht jemand, überhaupt nicht, der nicht protestiert oder Dinge als gegeben hinnimmt. Aber überhaupt nicht. Aber wenn ich höre, oh, und nicht heizen und überhaupt und so weiter und bla, und wir müssen ja auf 18 Grad runter und so. Ja, aber wir alle haben die Schränke voller Klamotten. Wir haben, die meisten haben mindestens 20 Paar Socken. Eben kann man auch mal 2 anziehen. Also ist das jetzt so bekloppt gedacht? Oder eine Decke oder das auch mal zu benutzen so?
Aber da ist der Punkt, Annika. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dieses aus der Gewohnheit rauszukommen.
Ich war noch nicht ganz fertig mit dem Reframing.
Dann halt ihn auf den Mund.
Ganz kurz, du kannst, mag dir das, was du sagen wolltest. Und da ist doch der Punkt, wo ich das auch mal reframen kann, indem ich sage, okay, das ist jetzt nicht so warm wie sonst, 22 Grad, aber verdammt, ich sitze nicht in Sibirien mit gefrorenen Wänden. Wo ich wahrscheinlich mit Ziegelsteinen oder gewärmten ins Bett muss oder sowas, damit ich das überhaupt überstehe oder wo auch immer. Oder ich sitze jetzt nicht in Grönland. Das ist ja vielleicht auch nicht so ganz doof, dass ich mal einmal kurz innehalte und denke, ich habe ja immer noch eine Heizung. Und unsere Winter sind normalerweise ja nicht mehr so wie harsch wie früher. Also da kann man, ne? Natürlich weiß ich, wenn ich überhaupt kein Geld habe, dass ich dann wirklich in die Bredouille gerate, das ist mir schon klar. Aber das, was ich neulich gehört habe, oh Gott, ja, dann können wir ja nur 18 Grad und so weiter. Oder was sagte jemand, mit dem ich telefoniert habe, ja, ich muss das jetzt auf 19 Grad runterstellen. Aber 19 Grad, Leute, ist ja nicht schlecht, ne? Also das ist ja noch nicht mal Kälte. Wir haben das auch immer und irgendwie so.
Ja, du bist ja auch jemand, also du kannst Kälte gut vertragen.
Ich kann Kälte sehr gut vertragen.
Besser als Wärme.
Ja, aber nun gibt's ja auch viele, die also wirklich sich kaputt frieren dabei. Das verstehe ich auch. Aber so ein Mittelweg und dieses Reframing dann auch manchmal überlegen. Du musst auch kein Holz mehr schleppen, du musst keine Kohlen schütten, du musst nicht irgendwo auf den Gleisen hinter irgendwelchen Zügen herlaufen und Kohlen sammeln. Und ich habe da so Bilder vor Augen, die ich auch so gesehen habe, dieser schlimme Winter nach dem Krieg und solche Sachen. Das sind Notzeiten, das weiß ich alles. Aber einen Augenblick mal innehalten und zu sagen, Mensch, ja, aber ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Das heißt nicht, um Gottes Willen, dass ich alles schlucken muss. Nein, Ich kann auch dagegen protestieren, aber ich kann versuchen, für mich selbst in dem Moment es nicht so schlimm werden zu lassen. Ja. Nicht, dass ich jetzt da sitze und meckere die ganze Zeit und bringe meine ganze Familie da irgendwie auf Zinne, nur weil ich jetzt protestiere und nein, an der richtigen Stelle protestieren, Briefe schreiben, rausgehen, sich mit anderen zusammenfinden.
Genau. Ja.
Genau aktiv das, werden.
Ja, aktiv werden. Dieses,
die Wohnzimmer-Feuerstelle bauen. Gott. Heimwerker.
Hört da bloß nicht so genau hin. Ui, ui, ui.
Ich hatte gerade die Vision. Ich in so einem Wohnzimmer so auf diesem, ne, so auf dem Kacheltisch.
Feuerchen, ne?
Ja, dann haben wir dann da so eine Feuerstelle. So.
Dieser Podcast ist nicht für Kinder geeignet, glaube ich. Nein. Aber dieses, jetzt, es gibt Krisen, die kündigen sich auch schon an. Ich weiß, wenn ich die ganze Zeit über meinen Verhältnissen lebe und immer über ein Dispo lebe, dass ich irgendwann böse Briefe von der Sparkasse bekommen werde. Oder ich kenne sogar Menschen, die machen diese Briefe nicht auf. Da steht auf einmal der Gerichtsvollzieher vor der Tür, solche Sachen.
Na klar.
Und da ist wieder auch so ein Punkt. Also viele Menschen schließen die Augen vor diesen Unsicherheiten und nehmen diese Warnsignale überhaupt nicht wahr.
Und das ist auch aus Angst wieder.
Und das, natürlich ist es das. Wir, statt uns diese Angst zu stellen, verschließen wir die Augen. Und das ist so meine Lebenserfahrung, gerade auch was Behörden und Banken und sowas angeht. Die werden immer dann fuchsig, wenn du nicht reagierst. In dem Moment, wo du einen Brief bekommst und du nimmst in die Telefonnummer, gehst persönlich hin, dann wird das erfahrungsgemäß nicht so schlimm, als wenn jetzt die zweite, dritte, sonstige Warnung kommt. Und da ist so ein Punkt wieder. Also wir können viel verdrängen, viel machen, aber wir müssen da auch, deswegen komme ich drauf, dieses Aktivwerden, sich der Sache stellen, einen Plan machen und so jetzt du.
Ja, manchmal ist es eben ganz gut, das Ganze von der sogenannten Meta-Ebene anzugucken, also einen Schritt drüber und mal so von außen betrachten und überlegen, warum ist das zum Beispiel so? Warum reagiert eine Bank mies, wenn du dich nicht meldest, ist aber eigentlich mit jeder Lösung irgendwie oder kommt mit Lösung, wenn du dich hinbewegst. Mhm. Na, die wollen das, was sie alle wollen, nämlich dein Geld.
So.
Und das kriegen sie nicht, wenn du nicht da bist. Aber wenn du hingehst und sagst, wir müssen den Kredit umschaufeln oder keine Ahnung, ich versuche einen neuen Job oder ich muss irgendwie anders sparen, dann ist das eine Lösung.
Ja.
Und manchmal haben die ja auch schon eine Lösung parat.
Ja.
Weil du so und so viel Zinsen zahlst, also wenn du da, wer weiß wie viel von deiner Kreditkarte da und musst jeden Monat Unmengen an Zinsen zahlen, ist es natürlich besser, du münzt das in einen anderen Kredit um, der nicht so hohe Zinsen hat im Moment, ist das mit den Zinsen ja ganz gut, ne?
Genau.
Ist das so?
Ja.
Und vielleicht sollte man das, manchmal ist es auch so, und da kommt wieder das in Spiel, was du vorhin gesagt hast, sich einen Menschen schnappen und da wirklich Arschbacken zusammen und zum Schuldnerberater oder zu jemandem, den man kennt, so ein Pastor oder sonst wie, Hausarzt, der einem in irgendeiner Form hilft und als Ansprechpartner fungiert und sagt, machen Sie das, das schadet Ihrer Gesundheit, das schadet Ihrer geistigen Gesundheit. Und dann hast du Unterstützung und holst sie dir. Wir haben hier einen Staat, in dem man sich Unterstützung besorgen kann, dass die manchmal eine Katastrophe ist.
Wissen wir auch.
Ne? Aber ich denke nur an dieses arme Ahrtal. Alles, ne, verstehe ich, nach den Überschwemmungen und so.
Ja.
Das ist, vergiss es, das ist, da ist manche Hilfe überhaupt nicht angekommen. Aber es gibt die Möglichkeit, es zu versuchen. Und manchmal kommt Hilfe eben, man muss unter Menschen gehen, um Hilfe zu finden.
Ja.
Du findest sie nicht, wenn du allein in deiner Küche sitzt, dann passiert nichts.
Und umgekehrt ist es auch, wenn ich jetzt links und rechts sehe, jemanden, den ich mag oder gut kenne und ich merke, da passiert irgendetwas oder der ist so merkwürdig oder der, den sehe ich kaum noch, dass ich dann auch mal da nachfrage, was ist hier los?
Ja.
Also, weil ich von diesen Übergängen im Leben gesprochen habe. Also Übergänge werden ja dann zur Krise, wenn ich Angst habe vor etwas Neuem.
Natürlich.
Wenn ich so wie du gestrickt bist, die immer Lust auf was Neues hat. Oh Leute, da können wir noch Stunden drüber. Also Annika, Wir sind als Studenten früher viel in Asien unterwegs gewesen, ne? Also viel Zeit und wenig Geld, aber trotzdem, also den Flug haben wir zusammengearbeitet, das ging. Und da war Annika immer, da gab es nachts so Nachtmärkte, wenn es dunkel wurde, es wurde ein bisschen kühler. Da waren dann Wägelchen mit den abstrusesten Sachen in allen Farben, irgendwelche Puddings, Pfannkuchen, keine Ahnung
Hühnerfüße,
was. Hühnerfüße,
so, gegrillte Kakerlaken.
Leute, wir waren immer so lange unterwegs, meist ein paar Monate, und ich habe immer abgenommen wie ein Henker, weil ich konnte es, ging irgendwie nicht. Und Annika, oh, das sieht interessant aus, das probiere ich mal. Wir sind fast immer gesund geblieben, so, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber du hast dich wirklich, du warst so neugierig.
Mhm, immer.
Und mit diesen Situationen, wo ich auch heute noch denke, wie hast du das? Wo ich dann abends schon in unserem Gasthaus war, sagt Annika in Bangkok oder irgendwo, ach, ich gehe noch mal eine Runde raus. Und da war sie als Frau alleine nachts in Bangkok auf irgendwelchen Stoffmärkten und weiß ich wo, unterwegs und hast dich amüsiert. Du bist schon ziemlich mutig, das muss ich sagen. Also bist du immer noch, aber damals warst du es auch schon. Also deine Neugierde war eigentlich fast immer größer als deine Angst.
Ne? Ja, weil ich wollte auch keine Angst haben, hatte ich dann auch nicht mehr. Mhm. Ich hatte ja immer weniger Angst vor Menschen.
Nee, hast du nicht.
Nee, vor Menschen habe ich nicht so viel Angst, obwohl die wirklich einmal auch wirklich das Schlimmste antun können. Hm. Ich habe ja mehr Angst, so irrationale Ängste, wie gesagt, vom Fliegen, Höhen, Spinnen und vom Wald im Dunkeln. Hm. Also völlig, völlig rational. Also, ne? Absolut.
Das war so lustig. Ne? Ich wollte mal gerne, denn was, ich mag gerne schwimmen, ich mag Natur, auch diese Bounty-Strände, die man da so gehabt hat und so. Und eigentlich.
Ja, die verspielten Formen der Flora und Fauna.
Ja, und dann
Tausendfüßler, mit denen man zu rennen laufen konnte, so groß waren die.
Ja, auch ein paar Schlangen und dies und das. Und ist egal. Also, so waren wir so unterschiedlich, aber auf der anderen Seite, ich habe viel von dir gelernt und du bist nachher ja auch zunehmend naturfreundlicher geworden.
Mhm. Ja, ich flippe ja aus bei Natur, aber ich habe gemerkt, also die Tropen haben mir insofern gefallen, weil ich die Farben, die Blüten, das Getier fand ich irgendwie hochinteressant. Das fand ich toll, aber am schönsten fand ich immer Natur, als wir das erste Mal nach Skandinavien kamen, in Norwegen. Mhm. Da bin ich richtig hinten übergefallen. Das war meins. Amerika, diese riesige Weite. Mhm. Alaska, diese Berge. Japan, diese Küsten und die Fujiyama und diese Reisterrassen. Also es gibt so.
Auf Bali auch.
Oh, wundervoll. Ich liebe so Landschaften und da fand ich das dann überhaupt nicht mehr schwierig. Mhm. Also gar nicht mehr.
Aber so ist es.
Das war aber, also es kommt einfach, weil ich solche Spinnenphobie habe.
Mm. Ja. Ne?
Und ich mag diese Wagenräder nicht.
Nein, die waren
und die sind ja zum Teil in Asien so groß, dass du die als Haustiere halten kannst. Und wo du dann auch wirklich das hörst, wenn die so umhertrabbeln, das ist ja richtig Krach. Als wenn die kleine Steppschuhe anhatten hätten. Also,
vergiss es. Die haben sich auch immer, die wussten genau, Annika kommt und zack war sie da. Naja, also das sind so die kleinen Krisen dann auch auf Reisen, die du dann bekommst. Aber lass uns mal, weil wir nähern uns so langsam.
Das ist ja keine richtige Krise.
Nein.
Das weiß man.
Nein, aber komm. Mhm. Also, kann man was zusammenfassen mal. Also, dass Krisen zum Teil sich nicht verändern lassen, das ist uns klar. Wir haben die verschiedenen Lebenskrisen, wir haben auch manchmal die großen Krisen wie jetzt. Abhängig von der Politik und von vielen anderen Sachen, da sind wir zum Teil Spielball der Mächte. So. Aber was wir machen können, ist unsere Wahrnehmung, also so eine Krise versuchen zu analysieren, sich einen Plan zu machen, wie gehe ich jetzt damit um. Nehmen wir jetzt nochmal die Energiekrise, wirklich sagen, okay, also ich wollte mir eigentlich noch XY jetzt kaufen, da warte ich jetzt mal, bis der Oktober vorbei ist, dann weiß ich, wie viel Geld ich jetzt für Strom und Gas noch nachbezahlen muss, eventuell. Und dann kann ich ja immer noch sehen, ob ich das Geld habe. Also, dass man sich da wirklich schon so einen Plan macht und mich dann nicht mehr so hilflos fühle, sondern versuche in meinem Rahmen diese Krisen zu handeln. Mhm. Nicht alleine, am besten zu zweit, zu dritt, wie auch immer. Mhm. aktiv werden. Und dann aber immer wieder aushalten haben, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier die Situation, aber es gibt auch noch ein Leben außerhalb von Krisen. Es gibt auch noch ein Leben, was sehr schön ist und was Spaß macht und wo ich mich wohlfühle. Und das wird jetzt umso wichtiger, je mehr ich das Gefühl habe, um mich herum bricht zu vieles zusammen.
Vielleicht auch da wieder ein bisschen Reframing, indem man sagt, ja, es bricht um mich herum ziemlich vieles zusammen, aber jetzt, in diesem Moment, sitze ich hier, ich habe keine Schmerzen, ich kann mir im Fernsehen aussuchen, was ich will, ich kann rausgehen, wohin ich will, ich kann rausgehen, ich kann mich auf meinem Balkon stellen und sagen, Olaf, und in die Welt brüllen, Olaf Scholz ist ein Idiot. Also ich werde dafür nicht verhaftet und gar nichts.
Warte mal.
Das ist im Grunde so ein Vorteil, den wir dadurch haben. Das meine ich mit Reframing. Die Sachen, die wir haben, einmal anders sehen. Und sagen, ja, ich kann darüber meckern. Finde ich auch alles nicht gut. Aber ich habe ja ein paar Vorteile. Also ein paar Sachen, wenn ich die mal anders angucke, sind die ja gar nicht so bescheuert.
Ja.
Mein Kühlschrank ist ja immer noch voll. Ist ja nicht so, dass er leer ist. Ich meine, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich Student war und wirklich kein Geld hatte und dann irgendwann wirklich von der Packung Haferflocken mit Wasser gelebt habe. Und heute, so weit sind wir noch nicht.
Nein.
Noch haben wir ja auch die Rechnung noch nicht gekriegt, wie bei den Strom. Aber dass man weiß, auch das habe ich hingekriegt.
Ja, das ist ein Vorteil. Wenn du in deinem Leben schon annimmst, vielleicht sich auch nochmal klar machen, was hat man in seinem Leben eigentlich schon so bewältigt?
Ja.
Welche Krisen habe ich denn gemanagt?
Ja.
Und ich sage es zum 10. Mal, und das werdet ihr auch immer wieder hören, je gravierender eine Krise ist, umso wichtiger ist, dass wir jeder mindestens eine Person haben, die uns auch emotional ein bisschen stabilisiert. Die uns in den Arm nimmt, die uns beruhigt, die sagt, pass auf, Schatz, wenn alle Stränge reißen, ich bin auch da und wir kriegen das hin. So dieses so, gemeinsam sind wir stark, ja, wir machen das. Je mehr Krise, umso wichtiger sind die Menschen um uns herum.
Und wenn ich die jetzt nicht habe, dann aktiv werden. Und zwar sich irgendwie eine Runde suchen, in der man aufgehoben ist. Entweder übers Internet oder durch Freunde mal rumfragen. Ein Arbeitskreis, eine Bibelstunde, ein Literaturkreis, einen kleinen Chor, einen großen Chor, ich habe keine Ahnung.
Auch sozial aktiv werden.
Sozial aktiv.
Das hilft.
Bei der Tafel und solche Sachen habe ich ja alles schon gehört, dass das Leute gemacht haben.
Ja.
Auch hier aus unserem Hörerkreis fand ich ganz toll. Natürlich ist das schwierig und es klappt auch nicht immer. Das ist immer da, wo Menschen zusammenkommen, ist das nicht immer ideal. Aber dann habe ich das gemacht und weiß, okay, da hat es nicht funktioniert. Ich muss darauf achten, dass das so und so und so ist. Ich kann zum Beispiel nicht in meiner Freizeit irgendwas gebrauchen, wo hierarchische Strukturen sind, die mir die ganze Zeit erzählen, was ich zu tun und zu lassen habe. Es ist meine Freizeit, die verbringe ich so, wie ich will. Da bin ich im Chor besser aufgehoben oder in der Volkshochschule oder ich habe keine Ahnung.
So.
Und dann finde ich auch andere Menschen, die vielleicht auch eine ähnliche Meinung haben wie ich oder eine ähnliche Richtung. Und mit denen ich dann auch darüber sprechen kann.
Ja.
Und sagen, wenn ich mich jetzt meinetwegen im Bereich der Kinder, weil ich Kinder habe und ich engagiere mich im Bereich der Kinder irgendwo, dass ich dann auch mit anderen Eltern oder Omas oder wie auch immer spreche und sage, ich habe eigentlich Angst um die Zukunft meiner Kinder. Und daraufhin lerne ich vielleicht andere Menschen kennen, die sagen, ja, ich auch. Und schon merkt man, man hat da Ähnlichkeiten. Und manchmal kann man sich dann darauf verlassen. Und findet jemanden, mit dem man dann doch ein bisschen enger Kontakt hat. Und der einem dann auch in solchen Krisen hilft. Wenn man den anrufen kann und sagt, du, ich habe gerade im Fernsehen das und das über Müll gehört. Oder über Abwässer oder über Kinderarbeit oder weiß der Teufel was. Hast du das schon gehört? Ist das nicht grausam? Und der sagt, ja, habe ich was gelesen. Und du fühlst dich nicht mehr so alleine und schon
ist das wieder weg. Ja, finde ich alles richtig vollkommen. Aber auch nicht in so eine Problemtrance verfallen, weißt du, dass du nur noch über Probleme
Nein,
redest.
Nein, ist nur ein Beispiel.
Ich weiß, aber es gibt auch Menschen, das kenne ich auch, die sehen dich kaum und schon kriegst du den ganzen Müll in die Ohren gehauen. Also auch ein bisschen vorsichtig sein vor diesen Jammerern.
Ja, die einen so auslutschen.
Die so von morgens bis abends dann so rumjammern.
Weil die alle Probleme bei dir dann abladen und du nachher, du wolltest eigentlich jemanden finden, mit dem du zusammen deine Probleme löst und du hast jetzt dessen auch noch an der Backe. Das ist natürlich nicht der Weg. Das ist auch nicht das, was ich meinte. Ne? Sag mal, was hältst du dann eigentlich von dieser, von der Methode ab und zu auch mal zu verdrängen? Ich habe vorhin gesagt, dass man mal 2-3 Stunden einfach eine Auszeit nimmt von dem Problem. Und ich halte ja ganz viel davon, zeitweise wirklich Dinge zu verdrängen.
Ja.
Wenn ich mir das richtig vornehme und sage so, und jetzt denkst du mal nicht an den Mist. Heute Abend feierst du. Heute Abend machst du Party. Ich will von dem Mist heute Abend nichts hören. Ich will nicht drüber nachdenken, dass ich Corona habe und das oder hatte und dass es das noch gibt. Ich will einfach nur feiern. Mit den Konsequenzen beschäftige ich mich morgen.
So. Ne?
Ich habe alles vorbereitet, aber ist so.
Wenn ich Menschen berate, die jemanden verloren haben zum Beispiel, und sie sagen, ich muss ständig daran denken, dann ist eine Strategie oder ein Rat, den ich ihnen gebe, dass ich sage, so, wenn sie das nicht wollen, wenn es sie stört, wenn sie ständig immer wieder an den Verlust denken, obwohl sie gerade sich konzentrieren müssen auf die Arbeit, auf irgendwas anderes, dann machen sie wirklich das jetzt, dass sie abends um 7, dass sie sich auch wirklich sagen, jetzt im Moment möchte ich nicht daran denken, es stört, es passt nicht. Aber wenn ich nachher zu Hause bin, abends um 7, dann setze ich mich ganz konzentriert hin und denke ganz konzentriert an diese Person, die ich verloren habe oder an die Krise oder an die Probleme. Und bis das Gehirn dampft und rattert und dann ist wieder gut, eine Viertelstunde, dann reicht es. Finde ich, also das passt genau zu dem, was du gesagt hast, ne? Dass man nicht den ganzen Tag überschatten lässt von diesen Sorgen, sondern dass man auch da wieder ein bisschen Kontrolle hat. Man verdrängt nicht, sondern man verschiebt auf einen späteren Zeitpunkt.
Du hast das ja so, dass gerade wenn man jemanden verloren hat oder so in so einer Krise ist oder so, manchmal wird das ja getriggert. Irgendwas passiert, es ist ein Trigger, ein Geräusch, ein Gefühl, ein Laut, ein Geruch. Und schon, buff, ist das Ding da. Da kannst du gar nichts gegen machen.
Na.
Aber dass man dann ganz kontrolliert sagt und sagt, okay, das ist jetzt da. Ich schwimme hier schon wieder in Tränen. Ich rotze schon wieder mal den Computer voll, aber ich muss jetzt arbeiten. Das sortiere ich jetzt. Das ist mein Privates. Ich will das auch gar nicht hier breittreten. Das schließe ich jetzt wieder in mein Herz ein. Das mache ich erstmal. Das sortiere ich. Und heute Abend um 7 setze ich mich mit einer Kleenex-Packung hin. Und dann ist das mein Privatkram.
Genau.
Und so. Und
manchmal ist es dann so, das erzählen die dann, dass sie, das haben sie gemacht. Und dann sind sie abends um 7 weinen gar nicht mehr so danach. Das war dann in Ordnung so. Vielleicht nochmal zum Schluss. Also egal, was wir jetzt gerade so an Krisen haben, wir sollten uns alle klar machen, die Welt dreht sich wirklich weiter, hört sich abgedroschen an, aber ist so. Die Welt bleibt nicht stehen. Wir werden auch weiter leben. Wir hier, Gott sei Dank. Und solange, das hat meine Mutter immer so weise gesagt, werden wir leben, werden wir sehen. Das fand ich immer so doof, den Spruch, aber sie hat irgendwo recht gehabt. Solange wir leben, werden wir auch sehen, wie es weitergeht und werden wir auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, so gut es geht.
Solange wir leben, können wir auch lachen.
So. In dem Sinne.
Finde ich. Also man kann auch manchmal kann man auch über Probleme so ein bisschen lachen.
Ja,
ne? Manches ist ja auch, also seien wir doch mal alle ganz ehrlich, manches ist ja auch geradezu abstrus. Wir haben da ja diese, wie soll ich sagen, diese große Polit-Comedy-Show in Berlin. Und wenn du dir diese Politiker anguckst, manches ist ja wirklich wie ein Comedy-Programm, ne? Das muss man doch mal einfach so sagen. Das guckt man sich an und kann sich eigentlich nur auf die Schenkel schlagen. Ganz egal, ob das nur von rechts, links, oben, unten kommt. Es ist einfach manches abstrus und widersprüchlich und irgendwie auch skurril.
Ja.
Und dann muss man auch mal drüber lachen können.
Bitte.
Und das auch nicht so ernst nehmen.
Ja.
Alles gut.
So.
Da muss man auch mal sagen, will ich heute nicht. Also heute rege ich mich darüber nicht auf. Ich lache mir einen ab. Und dann ist gut, ich habe heute, was weiß ich, meine Nichte hat Geburtstag, ist viel wichtiger.
Genau.
Oder was auch immer.
Und ich werde nämlich gleich, weil wir fertig gefrühstückt haben, noch eine Runde rausgehen. So, egal wie das Wetter ist, ist mir wurscht. Ich muss
bist du schon wieder so fit? Also ich finde ihn auch nicht so fit.
Aber ich muss frisch Luft haben.
Also ich werde mich wieder einigeln und weiter knacken.
Ja, du knackst.
Weil ich fühle mich eigentlich, als wenn man mich gegen eine Wand geworfen hat.
Ich auch ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, jetzt ich muss der Kleine muss an die frische Luft.
Ja, das muss ja immer an die frische Luft. Ja, dann wollen wir den Kleinen mal rausjagen.
Na, in dem Sinne.
Ihr Lieben, lasst euch das alles nicht so zu Herzen gehen.
Ja.
Wir werden das alles überstehen.
Sagt Mutti.
Mutti hat gesagt, wir schaffen das.
So.
Kommt in erster Sinne. Teil.
Ja. War schön wieder mit euch zu frühstücken. Morgen ist ja nochmal Feiertag, ihr Süßen.
Ja, na, also, ich hoffe, ihr könnt den Feiertag genießen, ausschlafen. Ja. Schönes Frühstück, irgendwie so.
Und dann sehen wir uns die Woche drauf.
Und wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt Psychologen
beim
Frühstück.
So.
Na?
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.